Ja, wir haben den Text gehört, wir werden ja die Verse im Einzelnen noch lesen, wenn sie dran sind. Wichtig ist, denke ich, zu Beginn noch einmal sich zu vergewissern, an welcher Stelle des Römerbriefes wir denn hier stehen. Römer Kapitel 5 ist ja heute dran, die ersten 5 Verse. Und wenn du mal zurückschaust im Römerbrief, dann hat unser Apostel Paulus durch den erhöhten Herrn Jesus ja sehr viel geschenkt bekommen und zeigt jetzt den Menschen im allerweitesten Sinne, nämlich den Nationen, den Juden und der Laiusgemeinde, dass sie alle nichts taugen. Ja, wenn du das liest im Kapitel 3 dann, das ist ja erschreckend, wenn er ausruft, wir werden den Vers nachher noch hören, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Und da meint er uns auch mit. Und die Glaubenden, viele Glaubenden, glauben ja nicht, dass das so ist. Und doch steht es geschrieben. Also er schildert unseren Stand. Jetzt sind wir hier an einer Schnittstelle des Römerbriefes im Kapitel 5, wo er dann, weil im Kapitel 3 wird ja die Rechtfertigung noch behandelt, wenn Paulus dann sagt, deshalb, weil eben alle nichts taugen, werden alle geschenkweise gerechtfertigt. Das musst du mal dir auf der Zunge zergehen lassen. Geschenkweise gerechtfertigt. Und dann führt er auch das Beispiel mit Abraham an in Kapitel 4. Und dann geht es hier, Kapitel 5, Vers 1, los mit, wie wir gehört haben, daher nun, Schlussfolgerung aus all dem, was er bisher gesagt hat, daher nun, als gerechtfertigt Wordene aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Zwei Dinge wichtig. Erst müssen wir klären, was ist denn gerechtfertigt? Gerechtfertigt heißt eigentlich so völlig gerecht hingestellt. Da kann keiner mehr irgendetwas dran aussetzen. Also wenn einer gerechtfertigt worden ist, das ist mehr als Rehabilitation. Gerechtfertigt worden ist völlig gerecht. Da ist kein Tüdel mehr ungerecht. Dann fragst du dich, wie geht das? Wir werden das noch sehen. Also das ist der Stand der Glaubenden, weil, wie die Kapitel vorher zeigen, Kapitel 3 am Ende besonders, geschenkweise in Christus das geschehen ist. Die anderen Voraussetzungen werden wir noch hören. So, gerechtfertigt worden heißt also noch, das ist der zweite Aspekt, die grammatische Form hier ist sehr wichtig. Das ist, ich will es gar nicht nennen, das klingt immer so seltsam. Also diese grammatische Form sagt uns, es ist geschehen, es hat einer gemacht und ich selber habe dazu überhaupt nichts beigetragen. Das musst du dir mal überlegen. Also wir sind gerechtfertigt worden, ohne eigenes Zutun. Keiner von uns hat irgendetwas tun können, damit Gott das macht. Auch das wollen wir noch vertiefen nachher. Und dann steht auch noch dort, warum. Oder wie das geschehen ist, im Vers 5, da heißt es, aus Glauben. Die meisten Bibeln schreiben hier durch Glauben. Ich habe hier eine Übersetzung gefunden, in dem großen Bibelkommentar, was die Bibel lehrt. Die schreiben das auch recht interessant, die sagen, deshalb gerechtfertigt worden, gut, gerechtfertigt worden seien, sagen sie, also ganz prima. Und dann schreiben sie durch Glauben und lenken wieder auf meine eigene Leistung im Grunde. Das ist das Problem. Also gerechtfertigt wurden nicht durch meinen Glauben, sondern gerechtfertigt wurden aus Glauben. Muss man erstmal feststellen, was das für ein Glaube ist. Glaube heißt ja auch Treue. Und was für ein Glauben, was für eine Treue geht es denn hier? Gut, aber ich will nicht zu weit vorgreifen, nur damit wir den Anfang verstehen. Also gerechtfertigt wurden dieser Stand, in dem wir sind, heißt also, wir sind frei vom Zorn Gottes. In Kapitel 5 wird das ausgiebig behandelt. Wir sind frei von der Sünde oder Verfehlung, Kapitel 6. Wir sind frei vom Gesetz, Kapitel 7. Wir sind frei vom Tod, Kapitel 8. Also das ist ein Höhenweg des Glaubens, den uns hier der erhöhte Herr durch Paulus mitteilt und unseren Stand deutlich macht als gerechtfertigt Wordene, dass wir das mal ganz bewusst wahrnehmen. Wir haben ja oft so ganz persönliche Schuldgefühle und dann bist du mit dir nicht zufrieden. Dann, es gibt ja vielerlei Dringnis, wir reden auch noch über Dringnis heute. sodass wir immer wieder dran denken müssen, egal was du fühlst und empfindest, egal wie du aussiehst, wichtig ist, er hat dich gerecht gemacht. Punkt. Da gibt es nichts dran zu rütteln, egal was dir in deinem Leben widerfährt. Das muss uns ganz deutlich werden. Reinhold hat ja eben darauf hingewiesen, dass wir was mitnehmen wollen für die nächsten Tage, wenn es wieder in den Alltag geht. Und wie oft ist es so, dass wir im Alltag wieder anfangen zu zweifeln oder, ja, wie soll ich sagen, also unsicher sind, ob denn das auch alles richtig ist. Ja, alles. Er wirkt alles zu meinem Guten zusammen. Auch das, was mir nicht gefällt. Ich bin gerecht in Christus, da kann niemand was dran ändern. Interessant ist, dass dieses Wort rechtfertigen in den verschiedenen grammatischen Formen im Neuen Testament 39 Mal vorkommt. Und von diesen 39 Mal stehen alleine 14 Mal im Römerbrief und 24 Mal in den Paulusbriefen. Also er ist der Apostel, der das am meisten gebraucht, dieses Wort, wenn es um Rechtfertigung geht. So, und jetzt steht hier, wir sind gerechtfertigt worden aus Glauben. Und jetzt sind viele Glaubende der Meinung, weil ich so gut bin, weil mein Glaube so stark ist, hat Gott mich in Christus gerechtfertigt. Ich lese euch mal meinen Lieblingstext vor, Galater 2, Vers 16. Und nach dem Motto, wie Paulus sagt, ich werde nicht müde, euch immer wieder dasselbe zu sagen, bis es auch der Letzte begriffen hat. Galater 2, Vers 16, haben wir diese Hinweise, um wessen Glauben oder Treue es geht. Das Wort Glauben heißt ja auch Treue, Vertrauen. Wenn ich glaube, vertraue ich Gott. Und dieses Vertrauen, um das es hier geht, hat ja eine Wurzel, eine Grundlage, einen Ausgangspunkt. Und wo kommt denn diese Treue her? Also Galater 2, Vers 16, nach einer wörtlich verständlichen Übersetzung könnte man das wie folgt wiedergeben. Wir nehmen aber wahr, oder wir wissen, wahrnehmen ist mehr als wissen, wir nehmen wahr, dass ein Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt ist, wenn nicht durch Treue Christi Jesu. Auch deshalb glauben wir an Jesus, auf dass wir aus Treue Christi gerechtfertigt werden und nicht aus Werken des Gesetzes, da aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt werden wird. So eine klare Aussage. Unsere Rechtfertigung beruht auf der Treue des Christus. Wenn es also hier heißt, wir sind gerechtfertigt worden aus Glauben, dann musst du mal überlegen, wann Gott das gemacht hat. Wir kommen nachher noch hin, in wenigen Augenblicken zu der Tatsache, dass er das gemacht hat, als wir noch Feinde waren. Römer 5, Vers 10. Als wir noch Feinde waren, hat er das gemacht. Welchen Anteil hatte denn dein Glaube als Feind Gottes für die Rechtfertigung in Christus? Überhaupt keinen. Null. Und da sollen doch die Glaubenden sich nicht einbilden, sie wären so gut, dass Gott sie benutzt für seinen Heilsplan. Gott benutzt uns als Nichte für seinen Heilsplan, weil er das so will, weil er uns gerecht gemacht hat, weil er die Grundlage in Christus gelegt hat, weil es aus seinem Glauben, aus seiner Treue geschieht. Deshalb, Galater 3, Vers 11, auch ein wichtiger Text in dem Zusammenhang, dass aber aus Gesetz niemand bei Gott gerechtfertigt wird, ist eindeutig, sagt Paulus da. Da der Gerechte, zitiert er Habakuk 2, Vers 4, da der Gerechte aus Glauben leben wird. Und da haben wir ja schon drüber gesprochen, ausgiebig, was das für ein Glaube ist, auch die unterschiedlichen Handschriften betrachtet und die Auslegungen auch vor allem der Septuaginta-Übersetzer, sodass du hier eindeutig sagen kannst, selbst in Habakuk ist sein Glaube nicht der Glaube des Habakuk, sondern die Treue Gottes, in der er mit diesem Propheten gehandelt hat. Oder Römer 3, Rückgriff nochmal auf das Kapitel, um es deutlich zu machen, wie Paulus das schon vorbereitend erklärt hat, 24 und 26, wenn er dort sagt, und wir werden geschenkweise gerechtfertigt, ich habe es vorhin schon erwähnt, in seiner Gnade, durch die Erlösung in Christus. Was hast du denn für die Erlösung in Christus beigetragen? Wann ist denn die Erlösung in Christus geschehen? Das war vor 2000 Jahren. Wer von uns war denn da dabei? Körperlich, leiblich, anwesend? und hat einen tollen Glauben gehabt, sodass Gott gesagt hat, dich nehme ich mit. Niemand von uns, gar niemand. Er hat das einfach gemacht. 26 sagt Paulus dann, das Ganze geschieht, wichtig, das Ganze geschieht, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Frist, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der aus der Treue Jesu ist. Der an Jesus glaubt, steht dann in deiner Bibel. Das ist nicht ganz falsch, aber in Verbindung mit dem Grundgedanken des Verses ist es natürlich nicht, ist es irreführend, um es höflich auszudrücken. Muss immer aufpassen. Und weil es geht ja hier um den Erweis der Gerechtigkeit Gottes. Also Gott ist gerecht. Warum? Weil ich an Jesus glaube. Im ganzen Leben nicht. Im ganzen Leben nicht. Sondern Gott ist gerecht, weil er in der Treue des Christus die Grundlage geschaffen hat, damit er mich gerecht sprechen kann. Sonst wäre er nämlich ungerecht. Genau das steht hier. Und deshalb müssen wir unser Wort eben auch mal wirklich nehmen, um zu verstehen, was uns hier Großes mitgeteilt wird. Also wir sind gerechtfertigt worden aus Glauben, also aus seinem Glauben, aus seiner Treue. Wir haben dazu nichts beigetragen. Und jetzt haben wir Frieden mit Gott. Wie viele Menschen zweifeln an Gott? Wie viele Menschen machen ihm Vorwürfe? Kürzlich brachte jemand im Hauskreis, ich glaube der Hans war es, einen Zeitungsartikel mit, wo irgendein afrikanischer Gläubiger oder Priester, ich habe es vergessen, ihr wisst vielleicht noch, Gott angeklagt hat mit einem richtigen Gerichtsverfahren. Und da kann man sich eigentlich nur geistlicherweise an den Kopf fassen, was in so Menschen vorgeht. Also sie klagen Gott an, weil er das nicht so macht, wie sie es gerne hätten. Wir haben Frieden mit diesem Gott, weil er uns gerecht gemacht hat. Das ist doch was ganz anderes. Du bist in einem ganz anderen Stand. Und deshalb, wenn wir das noch global betrachten, ist ja ein modernes Wort heute, und zum Beispiel im 2. Korinther 5 wird uns da geschildert, ab Vers 18, was Gott da gemacht hat in den Christus. Der ganze Kosmos ist in jeder Beziehung durch das Opfer des Christus auf Golgatha geändert, verändert, in einen neuen Stand versetzt. Gibt es unterschiedliche Wiedergaben. Meistens steht dort versöhnt, ist etwas irreführend. Also das Wort heißt, in Christus wurde der ganze Kosmos geändert. Auch die Ungläubigen, auch die, die heute nicht glauben können, auch die Feinde, auch die heute noch Feinde sind, sind in Christus verändert. Gott schaut durch die Brille, die da heißt, Jesus Christus auf seine Schöpfung. Und da ist alles in Ordnung. Das können wir schlecht verstehen. Wir können uns das auch nicht vorstellen, ganz klar. Aber eins können wir. Wir können einfach mal glauben, was da steht. Glaube einfach mal, was da steht. Es steht, Gott hat den ganzen Kosmos in jeder Beziehung geändert in Christus. So, ist das nicht herrlich? Oder Kolosser 1, Vers 20, der umstrittene Text. Da sind schon ganze Gemeinden auseinandergegangen, weil da steht, dass Gott das ganze All in sich mit Christus versöhnt oder geändert hat für sich selbst. Also er macht das nicht wegen uns, wegen dir und wegen mir. Wir sind völlig ohne Bedeutung eigentlich, wenn es um die Gerechtigkeit Gottes geht, sondern er benutzt uns als Werkzeug für seine Heilsziele. So sieht das aus. Und nicht nur uns, auch die Feinde, selbst den Teufel benutzt er als Werkzeug für seine Heilsziele. Soweit muss ich aber erstmal kommen. Diese Erkenntnis, diesen Glauben, diese Treue an Gott muss er mir erstmal schenken. Wenn du das allen Glaubenden einfach so predigst, wie wir das hier in Büdingen machen dürfen, kriegst du unter Umständen Probleme, dazu später noch. Selbst im alten Bund war schon klar, Jesaja 32, Vers 17, ich muss ja unserem Bruder Reinhard immer etwas entgegenkommen, auch ein bisschen alttestamentlich mit argumentieren, ist ja auch schön, aber da ist er ja der Fachmann, wir ergänzen uns ja auf diesem Gebiet, ist ja wunderbar. Also Jesaja 32, 17 heißt es, das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein. Was ist denn das? Es ist doch nichts anderes als das, was Paulus hier auch sagt. Die Gerechtigkeit ist die Voraussetzung, um mit Gott Frieden zu haben. Wir sind gerechtfertigt worden und jetzt haben wir Frieden mit Gott. Ohne diesen Vorgang hättest du keinen Frieden mit Gott. Das ist eine ganz klare Reihenfolge, die uns die Schrift hier vorgibt. Und wenn wir jetzt noch wissen, Römer 5, Vers 10, dass die Initiative nicht von uns ausgeht, sondern von ihm. Warum? Weil er sagt, als wir Feinde waren, hat er das gemacht. Ich würde nie im Leben dran denken, menschlich gesehen, mich mit meinen Feinden zu versöhnen, die sollen gefälligst zuerst kommen. Das ist menschliches Denken. Gott macht das umgedreht. Er hat die ganze Welt in Christus verändert, obwohl sie ihn ablehnt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist unser Gott in Christus. Jetzt heißt es weiter, Vers 2, Römer 5, wo wir heute Morgen sind, durch welchen, nämlich durch Gott, wir auch im Glauben die Hinzuführung erhalten haben zu dieser Gnade, in welcher wir stehen. Und jetzt, wir rühmen aufgrund der Erwartung der Herrlichkeit Gottes. So, wichtig das Wort, wir haben im Glauben, in der Treue, in welcher Treue? Immer dran denken. In seiner Treue, in seinem Glauben. Oder anders, damit es deutlich wird. Also weil ich jetzt an Gott glaube, dürfe ich das Allerheiligste. Der Priester im alten Bund durfte einmal im Jahr, der Hohepriester, da nur hinein. Wenn ein anderer das nur probiert hat, ist er sofort umgefallen, tot. Also, wenn wir das ins Geistliche übertragen, das dürfen wir, heißt das also, wir haben Hinzuführung in das Allerheiligste, an den Sprachort Gottes, in seine Gegenwart, durch Treue Jesu Christi, der die Voraussetzung dafür geschaffen hat. Also ich kann nicht schwarz glauben und würde nie Zutritt zum Allerheiligsten erhalten. Das muss uns klar sein. Also die Hinzuführung heißt das Wort, wir kennen ja das Wort Synagoge. Synagoge heißt wörtlich gesagt Zusammenführung. Syn ist zusammengriechisch, Ago führen. Und hier heißt es Prostagoge, steht hier, also Zuführung. Prost heißt zu. Also wir haben Zuführung, wohin? In das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes, erhalten in dieser Gnade, in der wir stehen. Nicht in unserer Leistung, die wir vollbracht haben. Kein Wort davon. Seine Gnade, seine Treue war die Grundlage dafür, das zu machen. Also Hinzuführung zu Gott ist nur möglich auf dem von ihm festgelegten Weg. Und dieser Weg heißt Jesus Christus. Christus Jesus, egal. Also, dieser Christus ist der Weg, hat er doch selbst gesagt. Johannes 14, 6, kennt jeder, ne? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Petrus sagt in 1. Petrus 3, Vers 18, weil Christus einmal betreffs der Verfehlung und der Sünden für uns starb, der Gerechte für die Ungerechten. Mit welchem Ziel? Auf dass er uns zu Gott führe. Petrus sieht das genauso. Also die Hinzuführung zu Gott haben wir aufgrund des Opfers des Christus in der Gnade Gottes. Jetzt dürfen wir an dieser Gnade stehen und freimütig hintreten in das Allerheiligste. Der Hebräerbrief macht uns das ja ganz deutlich. Das ist eine ganz wunderbare Beschreibung dieses Zustandes. In Kapitel 4, Vers 16 vom Hebräerbrief, da heißt es, mögen wir daher hinzukommen mit Freimütigkeit zu dem Thron der Gnade Gottes und so weiter. Also das geht auch nur, diese Freimütigkeit hast du doch nur, wenn du weißt, er hat dafür den Weg bereitet. Und der Hebräerbrief im Kapitel 10 dann macht das ja ganz deutlich, wie das passiert ist. Da kann sich niemand rühmen. Kapitel 10 heißt es auf Vers 19, da wir nun, Brüder, mithelfs des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt. Was haben wir eben gelesen in 4, Vers 16? Lasst es hinzukommen mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade. Ja, wie geht denn das? Kapitel 10 erklärt es. Mittels des Blutes des Christus. Ist also mein Glaube so groß gewesen, dass Christus dich freiwillig auf Golgatha hat umbringen lassen? Das ist Unsinn, so zu fragen. Ihr wisst alle, dass das nicht stimmt. Sondern mittels seines Blutes, als ich noch höchstens samenmäßig in ihm war, heilsgeschichtlich in irgendeiner Form, egal wie du das sehen willst, ist das passiert. In meiner Leistung als Mensch habe ich keinerlei Anteil an diesem Vorgang. Und jetzt wird uns hier gesagt, in Hebräer Kapitel 10, wenn wir weiterlesen, Vers 20, diesen Weg, diesen Hineinweg, sagt der Hebräerbrief wörtlich, ein Hineinweg in die heiligen Stätten, wie hat er uns den eröffnet? Den er uns eingeweiht hat. Wie denn? Als den vorher geschlachteten und nun lebenden Weg. Die meisten Bibeln schreiben das hier nicht so mit geschlachtet, die haben andere Worte dafür. Ist aber wichtig. Also wir erkennen hier, dass der Weg ist Christus, hat er selber gesagt, dass der Weg geschlachtet wurde und damit zu einem lebenden Weg wurde, als Hineinweg in die heiligen Stätten. Kurz überlegen, alter Bund, wie kam der Priester ins Allerheiligste, musste ein Tier geopfert werden, das Blut musste dann gesprengt werden und so weiter. Die Vorgänge sind ja weitgehend bekannt. Also die Voraussetzung des Opfers war notwendig, damit er überhaupt da reingehen konnte. Vergeistigt, heilsgeschichtlich, in den neuen Bund gestellt, heißt das, sein Blut, nämlich Christi Blut, hat spätestens auf Golgatha die Grundlage dafür gelegt, dass wir jetzt hineingehen können. Also der Weg wurde geschlachtet. Jetzt ist noch wichtig in Verbindung mit der Offenbarung, ich weiß, ich verlange etwas viel vielleicht heute Morgen, aber das muss mal gesagt werden, dass dieser geschlachtete Weg oder dieses Schlachten des Lammes oder des Lämmleins, wir haben ja zwei Begriffe in der Schrift, wir haben das Lamm bei Johannes und in der Offenbarung steht das Lämmlein. Und jetzt dürfen wir nicht den Fehler machen, das Lamm und das Lämmlein gleichzusetzen, weil das Lämmlein in der Offenbarung ist immer der Christus in Haupt und Gliedern, also in der vollständigen Zusammensetzung. Und in der Offenbarung wird uns gesagt, dass er der Lebende wurde, die Schlüssel des Todes und des Hades hat 1, Vers 17, 18. Und in Kapitel 5 wird zweimal gesagt, dass einmal die Engel anbeten vor dem Thron und einmal die Ältesten. Und die beide sagen, Kapitel 5, Offenbarung, Vers 9 und Vers 12, sie sagen, das Lämmlein ist geschlachtet worden. Und hier müssen wir heilsgeschichtlich denkend dahin gehen, wo die Offenbarung uns sagt, wann das begann, nämlich vor oder von Herabwurf des Kosmos an. Das heißt also, als es uns noch gar nicht gab, als es noch gar keine Menschen gab, als es noch gar keine Schöpfung gab, in der wir jetzt leben, als die erste Schöpfung herabgeworfen wurde, von da an wurde das Lämmlein geschlachtet. Das heißt also, Schlachten biblisch zerteilen, das Haupt wurde von den Gliedern getrennt, die Glieder kamen hinein in den Kosmos. Und jetzt ist das Haupt als Lamm auf Golgatha nochmal geschlachtet worden und hat sein Blut gegeben für das Opfer, das notwendig war, um die Rechtsgrundlage zur Wiederherstellung des ganzen Alls zu legen. Die Schlachtung des Lämmleins also geht über einen Zeitraum von mindestens 4000 Jahren. Ich möchte sogar noch die 2000 Jahre von Golgatha bis zum Ende dieses Äons hinzurechnen, weil erst kurz vor Ende des Äons, etwa 3,5 Jahre, wenn die vorletzte Nachtwache beginnt, das Lämmlein wieder vollendet ist. Bis dahin ist es immer noch in einem geschlachteten Zustand. Also wir haben die Schlachtung des Lämmleins über fast die gesamte Heilsgeschichte hin vor unseren Augen, während das Haupt selber nochmal auf Golgatha geschlachtet worden ist. Das muss man vielleicht auch nochmal aufarbeiten, gelegentlich. Alle, die mit nach Holzhausen kommen, dort wollte ich das auch nochmal etwas grafisch darstellen. Und dann verstehen wir das vielleicht etwas besser. Wichtig ist, ganz wichtig, du musst dir jetzt keine Gedanken darum machen, diese Dinge, ich muss sie nur mal erwähnt haben. Wichtig ist, dass wir dabei merken, dass du und ich, wir zwei, dazu überhaupt nichts haben beitragen können. Verstehst du? Das ist passiert ohne uns zu fragen, ohne unsere Leistung, ohne dass wir irgendeine Möglichkeit gehabt hätten, Einfluss darauf zu nehmen. Und jetzt stehen wir, sagt er hier, in dieser Gnade Gottes. Das ist Gnade Gottes, sein Handeln und nicht mein Handeln. Und wenn wir Philipper 1, Vers 6 noch betrachten, da heißt es, Ich bin eben dessen überzeugt, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollendigen wird bis auf den Tag Jesu Christi. Also wer macht das? Er fängt an. Er vollendet. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Ich bin da nur ganz am Rande gefragt. Oder 2. Timotheus 1, Vers 12 kann Paulus sagen, ich weiß, wem ich vertraut habe. Ich weiß, dass er mein mir Anvertrautes bewahren wird hinein in jenen Tag. Also auch Paulus sagt, er macht das. Es ist nicht meine Leistung. Oder Judas, die Apostel sind sich alle einig. Judas sagt, Judas Vers 24, er wird uns unstrauchelnd bewahren. Ja, ganz einfach. Ne? Und da kannst du froh und dankbar sein, es ist seine Leistung, nicht meine Leistung. Also wir sind gerecht gemacht in Christus, wir haben Hinzuführung in das Heiligtum und man müsste jetzt diese beiden Versteile hier, Römer 5, Vers 1 und 2, ist eigentlich so ein theoretischer Teil, könnte man drüber schreiben, und Römer 5, die Verse 3 bis 5, dann der praktische Teil. Wir werden gleich sehen, warum. Also im ersten Teil haben wir gelernt, was wir alles haben, gerechtfertigt etc., Hinzuführung, Gnade, und im zweiten Teil geht ja dann die Stufenleiter los, auf welcher wir zu diesem Ziel gelangen. Das will ich gleich noch auseinandernehmen. Zunächst noch zu dieser Erwartung, in der wir stehen. Er sagt ja im Vers 2, Römer 5, Vers 2, wir rühmen uns aufgrund der Erwartung der Herrlichkeit Gottes. Also wir dürfen uns rühmen aufgrund der Erwartung der Herrlichkeit Gottes. Ist das nicht herrlich? Du dürfst dich rühmen, ne? Rühmen, Paulus ist auch einer, der das sehr, sehr oft gebraucht. Mit der meisten Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf. Und macht uns ganz deutlich, wessen wir uns rühmen und wessen wir uns nicht rühmen sollen. Also wenn es um das Rühmen positiv geht, hat es immer mit Christus zu tun. Wenn es um das Rühmen in negativer Weise geht, dann ist das mit unserer Leistung verbunden. Ganz deutlich bei Paulus herauszulesen. Also hier ist es ein Rühmen auf der Grundlage seines Opfers. Weil er sagt, wir rühmen uns aufgrund der Erwartung der Herrlichkeit. Und wessen Herrlichkeit ist denn das? Wer hat denn das gemacht? Wie ist denn das zustande gekommen? Wir haben ja schon einiges dazu gehört. Und jetzt mag jemand sagen, ja gut, Herrlichkeit ist schön, irgendwann mal vielleicht, ja, wenn ich gestorben bin und im Himmel bin, dann bin ich herrlich. Und auch das ist ja schon allerhand, wer das glauben darf. Aber es ist ja noch viel mehr. Das heißt, ich sehe hier Schrift und ich möchte es auch gleich beweisen, ja, eine zweifache Herrlichkeit. Zunächst mal grundlegend noch der Gedanke in Hebräer 13, Vers 9, der uns sagt, dass das Herz in der Gnade bestätigt oder gefestigt ist. Das Herz ist in der Gnade bestätigt, niemals in der Zeremonie deiner Religion, falls du mal bist, ich glaube es ja nicht. Aber es gibt ja noch traditionelle Gläubige, die in Sekten und Religionen sind. Und da sind die Zeremonien und Traditionen und Anweisungen der Religion die Grundvoraussetzung zur angeblichen Heiligkeit. Und die Bibel sagt uns, wir werden in der Gnade bestätigt. Nicht in Werken, nicht in Essen und Trinken, nicht in Speisen etc. Hebräer 13, 9. So, und in diesem Zustand ist jetzt die Frage, was ist das für eine Herrlichkeit, um die es hier geht? Römer 5, Vers 2. Ich sehe eine gegenwärtige und eine zukünftige Herrlichkeit. Ist ja wichtig für uns. Wenn du hier heute rausgehst und glauben darfst, dass du jetzt schon herrlich bist, dann ist das doch viel mehr, als wenn du hier rausgehst und hoffst, irgendwann mal herrlich zu werden. Also wir müssen jetzt mal aufpassen, was das Wort uns sagt. Erstens, Herrlichkeit in der Gegenwart. Ich lese 2. Korinther 3, Vers 18. 2. Korinther 3, Vers 18, wir müssen jetzt auch ein wenig auf die grammatischen Formen achten, ich will die aber gar nicht groß erklären, sondern einfach nur sagen, was da steht. Wer das interessiert, der kann das ja dann auch noch im Einzelnen nachvollziehen. Also 2. Korinther 3, Vers 18 steht wörtlich, wir alle aber mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn widerspiegelnd werden umgestaltet in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn dem Geist ist. Wichtig ist das Wort widerspiegeln hier. Die Dauerübersetzung sagt, herab, beaugbar, machen. Trifft zwar genau den Kern, was das Wort ist, aber schwierig zu verstehen, man muss das erklären. Widerspiegelnd ist auch möglich. Wichtig ist hier, das ist ein Wort, dessen grammatische Bedeutung uns sagt, das ist ein Vorgang, der dauernd passiert und jetzt schon passiert. Also wir schauen mit aufgedecktem Angesicht auf den Christus und spiegeln seine Herrlichkeit in unserem Leben wider. Das sagt uns dieser Text. Also ist das doch etwas, was heute schon passiert. Wir haben über den Text schon geredet, ja öfter. Das bedeutet auch, dass Menschen, mit denen du zusammen bist, merken, dass du anders bist als andere. Also es hat eine Veränderung stattgefunden. Wir spiegeln etwas von dieser Herrlichkeit wider. Das ist der eine Punkt. Also hier gibt noch drei andere Texte. Römer 8, Vers 29. Da heißt es, da den, welchen er zuvor kannte, vorersah er auch dem Bilde seines Sohnes zusammengestaltete zu sein. Zusammengestaltete zu sein. Das ist ja ein personifiziertes Adjektiv, das uns deutlich macht, dass das ständig passiert. Und dass er die auch verherrlicht hat. Also wir spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Wir werden ständig ihm zusammengestaltet, heute schon. Und 1. Thessalonicher 2, Vers 12, dritter Text, da sagt Paulus, wir riefen euch herbei und trösteten und bezeugten und so weiter, dass ihr Gottes würdig wandelt, der euch beruft. Müsst also als berufen wordene in seiner Regentschaft und Herrlichkeit. Also auch hier die grammatische Form dieses Wortes sagt, das ist was ständig passiert. Ständig werden, die schon auserwählt wurden, vor Herabruf des Kosmos, Epheser 1, Vers 4, werden ständig berufen. Seit der Schlachtung des Lämmleins in der ganzen Zeit werden Einzelne immer wieder berufen. Wir sind berufen worden. Du warst mal ungläubig, warst Feind und dann hat Gott dich berufen, obwohl er schon längst dich gerechtfertigt hatte in Christus. Das ist eine andere Sache, haben wir vorhin schon gehört. Also Beruf ist auch was Ständiges, was ständig passiert. Oder denk an das Gebet Jesu in Johannes 17, Vers 22, ein Ausschnitt, wo er sagt, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, perfekt, das ist passiert, gab ich ihnen, sagt Jesus. Ja, wann denn? Wann hat er denn das gemacht? Also ist es auch etwas, was jetzt zu unseren Lebzeiten passiert. Also wir können allein an diesen vier Texten feststellen, es gibt eine gegenwärtige Herrlichkeit Gottes, die in unserem Leben sozusagen sich widerspiegelt und manifestiert hat, die wir glaubend erfassen dürfen, auch wenn du die nicht so offen sehen magst, ist doch immer wieder, glaub doch einfach mal, was da steht. Auch nachher, wenn es um das Herz geht, wir werden das sehen, auch da ist es wichtig zu glauben, was da steht. So, das wäre also die gegenwärtige Herrlichkeit. Es gibt auch noch eine zukünftige. Römer 8 zum Beispiel, da steht, dass wir mitverherrlicht werden. Und später sagt er dann, wir werden freigelöst von unserem Leib. Natürlich, das ist eine spätere Herrlichkeit. Die Mitverherrlichung mit Christus in ihrer vollen Auswirkung wird erst stattfinden, wenn dieses Lämmlein, dieser Christus in Haupt und Gliedern wieder komplett ist. Dann haben wir die gesamte, kompakte Herrlichkeit des Christus. Das geschieht in der Zukunft. Oder Philipper 3, Vers 20, ganz wichtig, in Verbindung mit 21, wo er sagt, unser Bürgerrecht hängt unten an in den Himmeln. Das liest du ganz selten. Ich glaube, ich kenne nur zwei Übersetzungen, die das wirklich wiedergeben. Das ist ganz wichtig, weil hier wird ein Wachstum angedeutet, was wir auch, was die gegenwärtige Herrlichkeit ja sehen, damit in Verbindung bringen können. Also unser Bürgerrecht fängt unten an, ist wachstümlich nach oben gerichtet. Und dann sagt er weiter, dass er unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, Zukunftsform, grammatisch, zusammengestaltet im Leib seiner Herrlichkeit. Also wir haben nochmal eine Steigerung der Herrlichkeit, wenn wir ihm gleiche sind, wie es Johannes sagt, in 1. Johannes 3, Vers 1 und 2. Also gibt es eine gegenwärtige und eine zukünftige Herrlichkeit, Und dessen dürfen wir uns rühmen, sagt er hier im Vers 2. So, das war jetzt der theoretische Teil, also Vers 1 und 2. Wir haben gelernt, was wir alles haben. Wir sind gerecht, wir haben Frieden mit Gott, wir haben Hinzuführung, wir stehen in der Gnade und wir dürfen uns seiner Herrlichkeit rühmen. Das ist alles herrlich, ne? Und wunderbar. Aber es gibt auch eine praktische Seite und die fängt jetzt im Vers 3 an. Und die dürfen wir nicht außen vor lassen. Wenn er hier sagt, Paulus, nicht allein aber das, da gibt es also noch was, nicht allein aber diese Herrlichkeit, über die wir gerade gesprochen haben, nicht allein aber das, sondern wir rühmen auch in den Drängnissen, wahrnehmend, dass die Drängnis ausharren wird. Jetzt fängt eine Stufenleiter an, das sagst du schon mal vorweg, ein oder andere kennst du ja schon. Die Stufenleiter heißt, Grundlage ist die Drängnis, das ist die erste Stufe. Die gefällt vielen nicht. Ich war vor ein paar Wochen mit Brüdern zusammen, die haben gesagt, wenn die Leute immer von Drängnis reden und von schlechten Dingen in ihrem Leben, und das ist nicht richtig, uns Christen geht es immer gut. Also wir sind immer topfit und so weiter. Na, also, ich weiß nur, dass wir einen anderen Stand haben in diesen Drängnissen. Das ist was ganz anderes. Und darum geht es. Also Drängnis ist die unterste Stufe der Leiter, bei Paulus hier in Römer 5, 3 bis 5. Die nächste Stufe ist Ausharren, dann Bewährung, dann Erwartung der Herrlichkeit. Wir reden im Einzelnen drüber. Also nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns nicht nur in der Herrlichkeit. Ne? Wir rühmen uns nicht nur, dass wir Gerechte sind, sondern wir rühmen uns auch in den Drängnissen. Was ist denn Drängnis? Da wirst du gedrückt, gequetscht, zusammengedrückt, das ist das Wort, was das aussagt. Und Paulus sagt an die Thessalonicher, werdet nicht wankend, denn in diesen Drängnissen oder zu diesen Drängnissen sind wir gesetzt worden. Die Leibesgemeinde des Christus ist also für Drängnis gesetzt worden. Hat einen ganz bestimmten Grund, weil aus Drängnis, aus Druck entsteht ja Herrlichkeit. Das ist allgemein bekannt, sogar in der Physik. Sodass wir hier auch heilsgeschichtlich einen guten Grund oder eine gute Antwort darauf haben. Und jetzt passiert etwas unter Umständen, und auch von euch ist das schon etlichen passiert, dass diese Drängnis direkt in der Familie anfängt oder direkt bei den Glaubenden, mit denen du zusammen bist. Da steht einer auf dem Wortgrund, Paulus schreibt in seinem letzten Brief, bevor er hinaufgelöst wurde, schreibt er an Timotheus in 2. Timotheus 3, Vers 12. Alle aber, die Gott wohlehrend leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Wie geht denn das? Wenn du auf dem Wortgrund stehst, kannst du verfolgt werden. Du sitzt mit Gläubigen zusammen und ich denke jetzt an unseren Bruder Heinz und redest über Kolosser 1, Vers 20 und schon fällt die ganze Gemeinde auseinander. Beispiel, ne? Das ist eine Drängnis, eine Verfolgung direkt bei den Glaubenden, die auch meinen, sie stehen auf dem Wortgrund, wo wir dann feststellen, dass der gar nicht so gründlich ist. Und wenn du dabei bleibst, wirst du angefeindet und verfolgt. Fängt also ganz direkt gerade bei denen an, wo du es am wenigsten vermutest. Da fängt das an. Und deswegen sagt Paulus schon, denk an die Zeit, als er gesteinigt wurde. Und dann, was macht er da? Nach der Steinigung geht er mit Barnabas wieder zurück in die Stadt. Da lesen wir in Apostelgeschichte 14, 22. Sie haben die Seelen der Jünger befestigt und sie ermahnen, im Glauben zu verharren und ihnen mitgeteilt, dass wir durch viele Drängnisse in die Regentschaft Gottes eingehen müssen. Ja. Kann ich mich jetzt da ausnehmen und kann sagen, naja, also komm zu Jesus, dann geht es dir immer gut. Das ist ja Unsinn. Sondern die Bibel sagt uns ganz deutlich, die Drängnis gehört dazu, zur Zubereitung. Und das sollte uns nicht befremden, sagt Petrus. 1. Petrus 4, Vers 12 und 13 führt er das ausführlich aus. Wir sollten nicht befremdet werden von den Feuerproben, die auf uns zukommen. Es ist eindeutiges Zeugnis aller Apostel. Paulus, Petrus, Johannes, Judas, Jakobus, du kannst hingucken, wo du willst. Alle sind sich einig, dass Drängnis, Verfolgung, Schwierigkeiten zum Leben eines Christen dazugehören. Und jetzt sagt uns doch Paulus hier, was da passiert. Warum das so ist, das müssen wir doch mal wahrnehmen. Er sagt hier, die Drängnis bewirkt etwas. Was bewirkt denn die Drängnis? Im nächsten Punkt ausharren, dazu später. Die Drängnis bewirkt noch mehr. Wir haben einige Hinweise in der Schrift, ich möchte ein paar nennen. 2. Korinther 4, 16 und 17. Da heißt es, deshalb sind wir nicht entmutigt, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verdorben wird, so wird auch der innere Tag für Tag nach oben hin erneuert. Denn das momentane leichte, Achtung, das momentane leichte unserer Drängnis, sagt er, bewirkt uns gemäß Übermaß und hinein in Übermaß ein äonisches Gewicht von Herrlichkeit. Ja, also die Drängnis, ob die immer so leicht ist, im subjektiven Empfinden, das mag man ja bezweifeln, aber Paulus hat auch genug erlebt. Also hast du seine Lebensgeschichte gelesen, hast du das alles erlebt, was er erlebt hat, Gefängnis, Schiffbruch etc., falsche Brüder und so weiter. Also seine Leidenskataloge sind alle aufgezeichnet, kannst du nachlesen. Niemand von uns, glaube ich, hat das erlebt, was Paulus erlebt hat. Er nennt das leichte Drängnis. Also hat auch keiner Grund von uns, na oh, meine Drängnis ist schwer. Natürlich, subjektiv ist sie schwer, aber du musst sie nicht subjektiv sehen, sondern heilsgeschichtlich betrachten. Denn was wird denn dadurch gewirkt? Herrlichkeit steht hier. Herrlichkeit wird da gewirkt. Beispiel Diamant, haben wir schon oft gehört. Kohlenstoff, schwarzes Pulver wird gedrückt, bis es ein Diamant ist. Also aus dem Druck der Hitze entsteht ein Diamant. Und das sagt Paulus im Kolosserbrief, in seinem Gebet bei den Kolossern. Er will, dass wir vermögend gemacht werden, in allem Vermögen nach der Haltekraft seiner Herrlichkeit, zu allem ausharren. Also er betet darum, dass die Glaubenden endlich begreifen, dass diese Herrlichkeit, von der wir hier reden, auch hält und dich nicht fallen lässt, weil sie ja personifiziert in Gott und Christus ist. Also diese Drängnis wirkt Herrlichkeit. Diese Drängnis wirkt noch was, nämlich Gott Nähe. Beispiel, Paulus sagt, ich laufe umher und trage das Sterben Jesu an meinem Leibe. 2. Korinther 4, Vers 9 und 10. Und damit das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Also wann wird denn das Leben Jesu offenbar, wenn ich sein Sterben mit umhertrage? Also die Drängnis bewirkt eine Nähe zu Gott, die ist unbeschreiblich, weil du in dieser Nähe zu Gott sein Leben spürst und sichtbar machst als lebende Predigt ohne Worte in diesem Kosmos. Was wirkt die Drängnis noch? Der Paulus, da findet er manchmal keine Worte. Der muss nach Worten ringen, um die gewaltige Macht auszudrücken, die er hier ausdrücken will. 2. Korinther 7, 4 sagt er, spricht er auch von Rühmen und sagt, ich bin erfüllt worden mit Zuspruch. Ich bin hyper, überfließend, steht da wörtlich. Zweimal über, du weißt gar nicht, wie du das im Deutschen ausdrücken sollst. Ich bin hyper, überfließend in der Freude bei all unserer Drängnis. Mann, was hat er alles erlebt? Und er sagt, ich bin überfließend in der Freude wegen dieser Drängnis oder in dieser Drängnis oder bei dieser Drängnis. Jetzt denk an deine Drängnis und denk an deine Freude und dann kannst du feststellen, sind wir hier auf Paulus Niveau oder haben wir noch Mühe damit? Weiteres Beispiel, denke an die Apostel, die vor dem Synedrium standen. Sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden und so weiter. Und was sagt Apostelgeschichte 5, 41? Als sie da weggingen, waren sie voll Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Wenn ich diesen Vers lese, denke ich immer an mein persönliches Erlebnis. Die meisten von euch kennen das ja. Ich musste zweimal vor einem Gericht stehen, einem Religionsgericht. Und musste meine Wortgrundlage erklären und musste feststellen, dass meine sämtlichen Freunde und Familienmitglieder dann gesagt haben, ich bin unwürdig, weiterhin in dieser Religion zu sein. Also ich stand vor dem Synedrium dieser Religion und wurde menschlich schmerzhaft getrennt und war auch mit buchstäblichen Tränen verbunden, keine Frage. Und als ich da rausging, ich bin direkt in den Wald gegangen anschließend, als ich da rausging, hatte ich eine tiefe innere Freude. Und das ist das, wovon Paulus spricht. Sie sind gewürdigt worden, um den Namen Jesu Schmach zu leiden, und das hat bei ihnen eine große Freude ausgelöst. Und ich denke, wenn wir diese Freude empfinden können, dann wissen wir auch, warum Paulus sagen kann, ich freue mich in den Leiden, in den Drängnissen. Er freut sich doch nicht an den Leiden und an den Drängnissen. Das ist doch völlig falsch. Sondern er freut sich, weil er weiß, wo die Grundlage und die Ursache dafür liegt. Und weil das ein Übermaß, wie er sagt, ein überfließendes Maß an Freude und Herrlichkeit bewirkt. Also diese Drängnis ist sehr nützlich. Diese erste Stufe der Stufenleiter brauchen wir, um zur zweiten zu kommen, nämlich dem Ausharren. Und die zweite Stufe heißt Ausharren. Was ist denn Ausharren? Wirklich unten bleiben. Die Bibel sagt uns an vielen Stellen, ich will es ja nicht alle lesen, könnt ihr ja in Ruhe daheim nachlesen, spätestens wenn ich das als Heft gedruckt habe, kannst du das auch nochmal studieren. Also wir lernen aus der Schrift, wir haben Bedarf an Ausharren, Hebräer 10, Vers 36. Warum? Damit wir die Verheißung davontragen. Paulus sagt zum Timotheus, strebe nach Ausharren, verfolge das Ausharren. 1. Timotheus 6, Vers 11. Im Römerbrief lesen wir, Kapitel 12, Vers 12, dass wir in den Drängnissen ausharren sollen. Und jetzt noch ein wichtiger Punkt, die Thessalonische Versammlung war ja sehr berühmt, und nicht, weil sie so toll gewesen sind, sondern weil ihnen ein großer Glaube geschenkt worden ist. Und dieser Glaube, sagt uns der Bericht, im Thessalonischen Brief, sagt Paulus, da ist wie ein Echo durch das Land erschollen. Und jetzt sagt Paulus hier in 2. Thessalonicher 1, Vers 4, wir rühmen für euer Ausharren. Also das Ausharren der Thessalonicher war Grund zum Rühmen für die Apostel. Ein positives Rühmen, weil sie in Christus befähigt worden sind, wegzukommen von den Götzen hin zum lebendigen Gott. Und das alles, Petrus schließt sich an, sagt, ist Gnade seitens Gottes. Und jetzt müssen wir wissen, dieses Ausharren als zweite Stufe dieser Leiter, die Paulus hier in Römer Kapitel 5 beschreibt, dieses Ausharren ist nicht unsere Leistung. Nicht, dass du denkst, jetzt, ich muss das wieder machen. Sondern wie geschieht das? 2. Thessalonicher 3, Vers 5, da sagt Paulus, der Herr aber richte oder wirklich herabbegradige, schweres Wort, richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Ausharren des Christus. Also was sagt er hier? Wenn du ausharren willst, dann musst du auf den Christus gucken, weil der hat uns das vorgemacht. Schau also auf Christus, richte dein Herz auf den Christus und dann passiert dir das Gleiche. Oder Römer 15, 5 betet Paulus, der Gott des Ausharrens gebe euch genauso zu sinnen wie Christus. Also Gott macht das. Oder Kolosser 1, Vers 11 betet Paulus, ich möchte, dass ihr vermögend gemacht seid in der Herrlichkeit, in der Haltekraft seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren. Also immer wieder der Hinweis, Gott macht das. Er ist es, der das wirkt. Du musst das nicht selber machen. Und wenn wir die Apostel alle lesen, Jakobus, Johannes, Paulus, alle sind einer Meinung in diesem Punkt. Auch das ist wichtig. Nächster Schritt in der Stufenleiter ist wichtig, das sagt er hier, Bewährung. Was ist Bewährung? Wenn wir das mit dem Alten Testament verbinden und die Septuaginta zu Rate ziehen, sie benutzt dieses Wort im Alten Testament, zum Beispiel in Sprüche 17,3, dafür, dass Metalle ausgeschmolzen werden oder dass man sozusagen ein Metall veredelt, dem die Schlacke entfernt wird. Also zur Prüfung von Metallen wird das verwendet. Die Bewährung also ist eine Wertsteigerung. Also erstens die Drängnis, dann harren wir aus und dann durch dieses Ausharren werden wir bewährt, weil wir sozusagen ausgeschmolzen werden, gereinigt. Und dann kommt die Stufe der Erwartung, das ist dann die letzte Stufe hier, Erwartung der Herrlichkeit müssen wir noch anfügen, weil diese Erwartung ganz wichtig und entscheidend ist, nämlich wer unter Drängnissen mit Blick auf das Ziel die Herrlichkeit aus hat, wird bewährt und festigt die Erwartung. Und das ist doch ganz wichtig. Wenn wir keine Erwartung hätten, bei dir steht Hoffnung in deiner Bibel, wenn wir keine Erwartung hätten, Erwartung ist ja mehr, Hoffnung ist so, ja, vielleicht klappt es ja, Erwartung ist, ich bin gewiss, dass das geschieht, Gott hat es versprochen, er macht das. Also diese Erwartung ist das Ziel. Drängnis habe ich, dann harre ich aus, dann bin ich bewährt und dann habe ich die Erwartung der Herrlichkeit. So wird hier die Stufenleiter beschrieben. Warum ist diese Erwartung möglich? Weil wir in Christus sind. All das geschieht wieder in Christus. Kolosser 1, 27. Ganz wichtiger Vers in diesem Zusammenhang. Gott wollte uns bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit des Geheimnisses ist in den Nationen. Was ist das? Christus in euch, die Erwartung der Herrlichkeit. So, und jetzt sind wir bei dem Innen, das ist ganz wichtig und da möchte ich die letzten Minuten für verwenden. Christus in euch, die Erwartung der Herrlichkeit. Ist uns das bewusst, was das bedeutet? Im Kapitel, im Vers 5 des von Römer 5, Vers 5, der letzte Vers von heute Morgen heißt es ja, diese Erwartung enttäuscht nicht. Warum? Da die Liebe Gottes ausgegossen worden ist in unseren Herzen. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also wie ist das? Warum enttäuscht diese Erwartung nicht? Weil die Liebe Gottes in unserem Inneren ausgegossen worden ist. In den meisten Bibeln steht, sie ist hineingegossen worden. Das ist zu wenig. Ich habe schon mal hier auch darüber gesprochen. Wir werden es gleich noch sehen. Also hinein, es geht um das Innen. Innen ist wichtig. Warum enttäuscht diese Erwartung nicht? Weil Gott selber nach Römer 15, Vers 13, der Gott der Erwartung genannt wird, der Gott der Erwartung vervollständigt uns mit aller Freude, sagt Paulus. Auch der Hebräerbrief sagt dasselbe, Hebräer 6, Vers 11, er spricht vom völlig Tragen oder von der völligen Gewissheit der Erwartung bis zur Vollendigung. Also diese Erwartung trägt auch durch. Und jetzt wichtig, was sagt der Vers hier, Römer 5, Vers 5? Da steht da drin, also die Erwartung wird nicht enttäuscht, da oder weil die Liebe Gottes in unserem Inneren ausgegossen ist. Also wo ist denn jetzt hier meine Leistung? Wo ist denn hier mein Wirken in diesem Zusammenhang? Wer hat denn was gemacht? Gott hat seine Liebe in unseren Herzen durch den Geist ausgegossen. Ich habe dazu nichts beigetragen. Wer ist denn diese Liebe? Die Liebe ist doch Gott und Christus auch in Person. Das heißt auch, wenn ich das zu Ende denke, was ist denn dann in mir? Wenn Gott Liebe in Person ist, wenn die Liebe durch den Geist in mir ausgegossen worden ist, was ist denn dann in mir? Dann ist doch Gott und Christus in mir, allein schon aufgrund dieser Tatsache der Liebe. Und deshalb, Epheser 1, Vers 13, der Heilige Geist, mit dem die Leibesgemeinde versiegelt ist, hat die Liebe in den Herzen ausgegossen. Da muss er also drinnen gewesen sein. Wenn du liest, der Geist hat die Liebe hineingegossen, dann ist er doch außerhalb. Also wenn ich was hineingieße, bin ich ja selber nicht drin. Aber die Bibel sagt uns, er hat in den Herzen die Liebe ausgegossen. Warum denn? Weil der Heilige Geist in unserem Inneren ist. Kannst du das glauben? Ja, glaube, es steht geschrieben. Römer 8, Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn nämlich Gottes Geist in euch wohnt. 1. Korinther 3, Vers 16. Nehmt wahr, dass ihr die Tempel Gottes seid. Warum? Oder was führt er weiter aus? Und der Geist Gottes in euch wohnt. 1. Korinther 6, 19. Nehmt wahr, dass ihr euer Leib, ein Tempel des Heiligen Geistes, in euch ist. Also warum hat der Geist die Liebe in unserem Inneren ausgegossen? Weil er dort ist, sagt die Schrift. Weil ihn Gott gesandt hat, zweites Argument, Galater 4, Vers 6. Gott sandte den Geist seines Sohnes hinein in unsere Herzen. Und deshalb haben wir Geister Sohnessetzung, nach Römer 8, Vers 15. Und warum noch? Weil der Geist selber als Herr bezeichnet wird, 2. Korinther 3, 17, ist vielen ganz neu oder fremd. Der Herr aber ist der Geist. Und jetzt mag niemand sagen, ja, egal wie du über die sogenannte Dreieinigkeit denkst, das ist ja nicht mein Thema. Und ist der Geist nur eine Person oder ist er keine Person? Da streiten sich die Leute schon so lange, wie es das Wort Gottes gibt im Neuen Testament seit 2000 Jahren. Nein, es geht einfach darum, dass wir hier eine Linie haben, eine Herrschaftslinie, die geht beim Vater los, läuft über den Sohn bis zum Geist. Und niemand anders als Jesus Christus selbst hat das ganz klar definiert, wie das läuft in Johannes Kapitel 16. Wenn Johannes Kapitel 16 die letzten Verse liest, besonders 13 bis 15, wird er das deutlich. Jeder wird mich verherrlichen, nämlich der Geist wird mich verherrlichen, da er aus dem Meinen nehmen wird. Also der Geist nimmt nur von Christus, sagt Christus selber. Und dann im nächsten Vers sagt er, alles was der Vater hat, ist mein. Also jetzt nochmal zu Ende denken, der Vater hat ja alles und alles was der Vater hat, hat er dem Sohn gegeben. Und der Geist nimmt nur aus dem vom Sohn. Heißt doch, wenn der Geist was macht, ist das Vaters Wirken, weil die Reihenfolge Vater, Sohn zum Geist geht, die Jesus selber ganz klar festgelegt hat. Und deshalb, wenn dieser Geist in unserem Inneren ist, wie die Schrift eindeutig bezeugt, wenn dieser Geist in unserem Inneren ist, wirft die ganze Gotteskraft in deinem Inneren, wirkt der Vater zusammen mit dem Sohn und dem Geist. Der ganze Gotteswille geschieht in und mit deinem Inneren. Und deshalb, wenn wir lesen Kolosser 2, Vers 9, dass in ihm, in dem Christus, die ganze Fülle Gottes wirklich die Vervollständigung der Gottheit leiblich in ihm herabwohnt, und dieser Christus in uns ist, wie er selber gesagt hat in Johannes 17, und dieser Geist in uns ist, wie wir eben mehrfach bezeugt bekommen haben vom Wort, und wir ein Teil des Christusleibes sind, Epheser 1, 23, wir sind der Leib des Christus, der seinerseits die Vervollständigung des Alls vollführt. Wenn das so ist, dann ist die ganze Gotteskraft und Gottesfülle auch in uns. Und jetzt werde ich schon wieder als Esoteriker beschimpft, von denen, die wissen, was sie da lehren. Und das muss ich immer dazu sagen, ich bin ganz weit entfernt davon, einer zu sein. Sondern ich lese nur, was geschrieben steht. Und ich meine, wir dürfen uns nicht davon abhalten lassen, dass wenn die ganze Gottesfülle auch in uns wohnt und andere das missbrauchen, dass wir dann nicht mehr davon reden. Wir müssen uns das zusprechen, in der Gewissheit, dass er es ist, der das alles wirkt. Also, dem Vater in Christus Jesus in Verbindung mit dem Wirken des Heiligen Geistes gebührt aller Dank für diese herrliche Erwartung, die wir haben, die nicht enttäuscht. Also nochmal, wir sind gerechtfertigt in Christus mit einer Erwartung, die nicht enttäuscht. Und ich denke, wenn wir das mitnehmen dürfen in unserem Alltag und darüber nachdenken, dann geht es uns gleich viel besser. Der Herr segne sein Wort. Amen.
Amen.